Ich wünsche euch natürlich, dass ihr jetzt, die ihr nicht mit zum Kindergottesdienst gehen dürft, auch eine gute und gesegnete Zeit habt. Aber ich glaube, davon gehen wir alle aus. Deswegen lade ich euch aber trotzdem nochmal zu einem kurzen Gebet ein. Vater, ich möchte dich bitten, schenke du jetzt deinen Heiligen Geist, dass das, was du an jedem von uns heute sagen willst, dass das auch ankommt. Amen. Stellt euch vor, ein älteres Ehepaar. Ich werde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, eine Altersstufe zu sagen. Also sagen wir ein altes Ehepaar. Die sitzen zusammen abends auf dem Sofa, Kinder sind schon eine ganze Weile raus und wissen nicht mehr so richtig, was sie machen sollen. Und gucken sich so an und da sagt die Frau plötzlich, oh, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten mal wieder heiraten spielen. Da sagt der Mann, oh ja, das ist eine gute Idee, ich fange an. Steht auf, geht runter in den Keller, kommt hoch mit einem großen Vorschlaghammer in der Hand und zieht seiner Frau eins über die Rübe. Die fällt auf den Boden, rappelt sich kurz, mit begeistertem Gesicht guckt sie ihren Mann an und sagt, Hammerhai. Es ist blöd, ne? Wenn man merkt, dass der Witz vorbei ist und man hat ihn nicht gecheckt. Ich spule noch mal ein Stück zurück. Wir könnten mal wieder heiraten spielen. Okay. Also, manche Sachen versteht man dummer. Ach, jetzt hat es sich auch bis hinten durchgesprochen. Gut. Manche Sachen versteht man erst mit Wiederholung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich mag Filme. Und ich mag Filme so sehr, manche Filme, die muss man einfach mehrfach angucken. Warum? Weil man dann jedes Mal bei dem Film in der Wiederholung Dinge entdeckt, Details, die ihm beim ersten Mal sehen noch gar nicht aufgefallen sind. Filme von Christopher Nolan sind so. Also ich weiß nicht, ob ihr den Regisseur kennt, ob ihr überhaupt guckt, wer der Regisseur von dem Film ist, der hauptverantwortlich, nicht der Schauspieler, sondern der Regisseur. Also die sind so, wenn man die nochmal guckt, entdeckt man ganz viele Dinge, die man beim ersten Mal gucken überhaupt nicht registriert hat. Und beim Bibeltextlesen geht das mir oftmals auch so. Wenn ich den wiederhole und vielleicht ein Jahr später nochmal lese, haben Bibeltexte plötzlich eine ganz andere Facette. Vielleicht auch, weil ich den mit anderen Augen angucke. Heute allerdings, in dem Bibeltext, um den es in dieser Predigt gehen soll, ist die Wiederholung schon im Text enthalten. Also als müsste man es gar nicht mehrfach lesen, sondern wenn man es einmal liest, dann hätte man wenigstens durch die dreifache Wiederholung schon alles kapiert. Jetzt bin ich sehr gespannt, ich lese ihn euch mal vor. Steht im 21. Kapitel beim Johannesevangelium. Also, das ist das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Jesus ist schon wieder auferstanden, trifft sich mit seinen Jüngern am See und hat hier ein Zwiegespräch mit Petrus. Als sie nun gefrühstückt hatten, das heißt Jesus und die Jünger, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und er zeigt dabei wahrscheinlich auf die anderen Jünger, die noch mit rumsitzen. Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Da hat man die Wiederholung gleich dreimal. Um mehr Verse geht es heute nicht. Das ist heute unser Predigtext. Könnte jetzt vielleicht jemand sagen, da reicht doch ein Vers, ist doch alles drin. Wieso wiederholt Jesus diese Frage dreimal? Wieso fragt er so oft, ob Petrus ihn liebt? So oft, dass am Ende sogar schon Petrus genervt zu sein scheint und sagt, ja, was willst du denn eigentlich von mir? Um diese Frage zu beleuchten, müssen wir ein bisschen in der Geschichte zurückgehen und müssen uns mal die Geschichte zwischen Petrus und Jesus etwas genauer angucken. Also ich gucke und ihr dürft zugucken, ihr müsst gar nicht viel denken, sondern nur zuhören. Ganz am Anfang geht es immer mit einer ersten Begegnung los. Ob das die erste Begegnung war, die Berufung von Petrus, wage ich zu bezweifeln. Zuvor steht schon mal, dass Jesus bei dem Petrus bei der Schwiegermutter untergekommen war. Also die kannten sich wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall, Petrus war Fischer. Jesus steigt zu Petrus ins Boot und sagt, fahr mich mal ein Stück raus. So viele Leute, wie hier gerade da sind, zu denen ich predigen will, die errennen mich sonst. Ich brauche ein bisschen eine Kanzel. also wenigstens ein Stück weg. Und da predigt Jesus zu den Leuten und danach sagt er, Petrus, ich weiß, du hast heute Nacht schon gefischt, geh mal aufs Meer und fang Fische. Eigentlich die Fischer damals wussten, erstens, tagsüber fischt man nicht, weil die Fische dann meistens weit weg von der Wasseroberfläche sind. Aber er macht das trotzdem, weil du es gesagt hast, fahr ich raus. Die fährt raus und fängt Fische en masse, kommt wieder zurück. Und was er daraufhin sagt, ist etwas verwunderlich. Petrus sagt zu Jesus, nachdem er den Fang seines Lebens gemacht hat, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ein Geschäftsmann hätte gesagt, Herr, du kannst öfter vorbeikommen und mir sagen, wann ich fischen gehen soll, mit mir, das wird eine gute Geschäftsbeziehung. Aber Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Man kann also sagen, Petrus fühlt sich gegenüber Jesus als unwürdig. Wahrscheinlich, weil er merkt, hinter dem Jesus steckt mehr. Der ist, ich weiß nicht, ob er schon erkennt, dass er schuldlos ist, aber auf jeden Fall ist da was Größeres dahinter. Und ich selber, Petrus, ich bin ein Sünder. Ich habe so meine Fehler. Was soll ich mit dem? Jesus ruft ihn trotzdem in seinen Dienst, sagt sogar, du kannst sogar deinen Beruf behalten, vom Fischer zum Menschenfischer. Und es geht los. Er zieht mit ihm rum. Er ist einer, der ist ganz engen Kreises. Nicht nur der 12 Jünger, sondern der taucht auch immer an den Stellen auf, wo Jesus nochmal so 3 Jünger rausgenommen hat, mit denen er sich nochmal extra zurückzieht. Also er ist wirklich einer von den ganz engen. Und mit der Zeit kristallisiert sich Petrus wie so ein bisschen als Klassensprecher in der Gruppe raus. Ein Großmaul wird er schon immer gewesen sein, aber das ist auch einer, der im richtigen Zeitpunkt gute Sachen sagt. Das gipfelt darin, dass Petrus der Überzeugung ist, dieser Jesus, für den würde ich mich aufopfern, für den würde ich mein Leben geben. Und als das Petrus sagt, bekommt er von Jesus einen Dämpfer. Es kommt nämlich zu einer Ankündigung, die Jesus sagt und sagt, hör mir zu, es wird nicht lange dauern, da wirst du mich verleugnen. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit sagt kaum jemand mehr das Wort verleugnen, aber es heißt halt so, wenn man die Lutherbibel liest, Ankündigung der Verleugnung. Das heißt, er sagt, Petrus, noch ehe der Hahn kräht am morgigen Tag, wirst du 3-mal behauptet haben, dass du mich überhaupt nie kennst. Das steht wie folgt im Lukas-Evangelium. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, sagt Petrus, und in den Tod. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Petrus war bereit, sich für Jesus zu opfern. Und ich behaupte, der hat das sogar ernst gemeint. Weil Petrus will Jesus retten. Er sagt das zu einer Situation, wo Jesus gerade seinen Jüngern, seinem engeren Kreis kundgetan hat, hör zu, ich werde sterben. Hat er auch gesagt, er wird wieder auferstehen, aber das haben die Jünger damals noch nicht so gehört. Sie haben nur gehört, Jesus wird sterben. Und da wollte Petrus natürlich was verhindern. Petrus wollte Jesus retten. Aber ihr kennt die Geschichte, Petrus scheitert kläglich, er kann Jesus nicht retten. Das klingt vielleicht traurig, aber Jesus kann nicht gerettet werden. Von Petrus nicht und auch von uns nicht. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal so modernere Theologie lest. In der neueren Theologie ist es ein großes Diskussionsthema, ob Jesus überhaupt sterben musste. Ob das nur ein blöder Zufall war, guter Mensch, seine Lehren, die waren doch das Wichtige. Und es wird gerne versucht, die Sinnhaftigkeit von Jesu Tod wegzudiskutieren. Da gibt es natürlich auch Gegenströmungen, Gott sei Dank. Aber an dieser Stelle wird deutlich, wenn Petrus Jesus schon nicht retten konnte, können wir es nachträglich erst recht nicht. Weil das ist eine Sinnverdrehung. Jesus ist der Retter. Durch seinen Tod wird er zum Retter. Also nicht wir können Jesus retten, sondern er hat ja uns gerettet. Dass ich das für mich annehme, ist noch eine ganz andere Sache. Kommen wir vielleicht später dazu. Aber Petrus hat hier einen Dämpfer bekommen. Auch wenn er sich aufopfern wollte, dass er die Ankündigung von Jesus bald schon wieder vergessen hatte, kommt im nächsten Teil. Denn Jesus wird gefangen genommen. Es kommen Leute dazu, Soldaten. Petrus will sich für Jesus aufopfern, zieht sein Schwert, haut noch schnell einem Soldat das Ohr ab, was Jesus just drauf wieder heilt. Blöd gelaufen für den Petrus. Aber Jesus wird festgenommen. Und Petrus, der wirklich zu Jesus stehen will, verfolgt ihn. Ist hinter der Meute hinterher, verfolgt sie bis zu dem Hof vor das Haus von dem Hohepriester, wo Jesus verhört wird. Und in diesem Hof wird er von Leuten erkannt und gesagt, hey, du warst doch auch mit dem zusammen. Und dort passiert genau das. Er sagt, nee, ich kenne den überhaupt nicht. Also dreimal passiert das. Und alsbald, es ist dreimal passiert, der Hahn kräht, und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus wie auf so einer Brüstung stand oder so direkt vor dem Haus. Und als der Hahn kräht, der Blick von Jesus durch die Reihen geht und an dem Kopf von Petrus hängen bleibt und sich die Augen begegnen. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Oh, ich habe vergessen zu drücken. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Was hier passiert, ist eine ganz besondere persönliche Situation. Kennt ihr das, dass ihr euch manchmal mit jemandem anguckt und alleine genau dort wisst ihr, was der andere denkt? Und genau das passiert hier. Nur, dass das keine witzige Sache war, sondern Petrus ist hier ganz tief berührt. So tief, dass er hinausgeht und heult. Einer, der gerade noch im Soldaten das Ohr abgehauen hat und dann nicht viel Mitleid gezeigt hat, fängt an zu flennen. Ihr kennt noch so den Spruch, Männer weinen nicht, Indianer kennen keinen Schmerz. Das, was Petrus hier erlebt hat, ist ein Schmerz, der in seinem Herzen ist, der mit körperlichem Schmerz nichts zu tun hat. Es folgt dann die Kreuzigung, die Auferstehung von Jesus und der auferstandene Jesus begegnet seinen Jüngern wieder. Da ist auch Petrus dabei. Aber bis zu diesem Zeitpunkt gab es kein Gespräch mehr zwischen Petrus und Jesus. Und danach folgt dieses Zwiegespräch zwischen Petrus und Jesus. Aber Petrus weiß noch genau, ich habe diesen Petrus verraten. Petrus weiß genau, ich habe diesen Jesus verraten. Das steckt ihm in den Gliedern. Ich vermute, Petrus fühlt sich so ähnlich wie ganz am Anfang. Er fühlt sich Jesus unwürdig. Ich möchte gerne ein bisschen bildlich verdeutlichen. Petrus, das ist links der Fischer, rechts für die Augenschwachen soll Jesus darstellen. Mit jeder Verleugnung, die Petrus gemacht hat, mit jedem Mal, wo Petrus gesagt hat, diesen Jesus kenne ich nicht, hat er einen Abgrund zwischen sich und Jesus geschlagen. Mit jeder Verleugnung hat sich Petrus von Jesus mehr distanziert. Was sind das für Abgründe? Ich möchte betonen, diese Abgründe sind nicht da, weil Jesus Petrus etwa nicht vergeben könnte. Diese Abgründe gehen in keinster Weise von Jesus aus, sondern diese Abgründe sind da, weil Petrus sich nicht vergeben kann. Jesus wäre bereit zur Vergebung. Der ist gerade eben für die Sünde der Welt und somit auch für die Sünde von Petrus gestorben. Ist wieder auferstanden. Jesus wäre zur Vergebung bereit. Petrus selbst ist das Problem. Weil Petrus kann sich nicht vergeben. Er war der Anführer, er war der Erste. Er war der, der die richtigen Worte gefunden hat. Bekenntnisse. Wir erkennen, du hast Worte des ewigen Lebens, hat Petrus gesagt. Und dass er Jesus dann verleugnet, das kann sich Petrus nicht vergeben. Wenn er also Jesus jetzt ansieht, sind mit einem Schlag die ganzen Gefühle, die er hatte, als er rausgegangen ist und geheult hat, wieder da. Vielleicht, auch wenn es nicht hier steht, hat er schon wieder gedacht, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er fühlt sich unwürdig. Und es hätte an dieser Stelle überhaupt nichts genützt, wenn Jesus zu dem Petrus gesagt hätte, Petrus, ich vergebe dir. Warum? Weil die Vergebung von Jesus ja nicht das Problem ist. Das liegt in der Sache der Natur. Wenn du dir selbst nicht vergeben kannst für irgendwas, da können dir die anderen dreimal sagen, hey, es war nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, also mich stört das nie. Wenn du dir selbst nicht vergeben kannst, ist es vollkommen Wurst, was die anderen sagen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Meiner Erfahrung nach hat jeder so von uns Menschen so seine Lieblingsfehler. Also Lieblingsfehler natürlich mit Anführungsstrichen. Eine Sache, die man immer wieder falsch macht, die man vielleicht auch schon zigmal vor Gott gebracht hat und gesagt, es tut mir leid. Und irgendwie tappt man immer wieder in den gleichen Mist hinein. Vielleicht ist es bei dem einen das Reden, ohne nachzudenken. Und dann hinterher zu merken, oh Mist, da habe ich mein Gegenüber ganz schön verletzt. Nimmt man sich vor, ich möchte nicht mehr so schnell reden, erst denken, dann reden. Ist bei mir in meinem Leben schon öfters passiert. Und ich habe mir zigmal vorgenommen, das nicht wieder zu machen. Es passiert immer wieder. Oder es ist vielleicht bei einer anderen das Lästern und das schlechte Reden und Denken über Mitmenschen. Oder beim anderen ist es vielleicht das Problem mit pornografischen Seiten im Internet. Zigmal wollte er wieder aufhören und zigmal hat es ihn wieder erwischt. Oder bei einer anderen, die greift vielleicht bei Problemen immer wieder zum Alkohol. Oder es gibt einen, der den ganzen Tag über mit seinem Handy oder auf seinem Computer Online-Games spielt und dabei seine eigentlichen Aufgaben vernachlässigt. Oder eine andere ist vielleicht so, dass sie es überhaupt nicht mehr schafft, das Positive in ihrem Leben zu sehen und immer nur alles schlecht reden muss. Ich weiß nicht, ob ich gerade euch irgendwo mit erwischt habe bei meiner Aufzählung, aber ist eigentlich egal, weil ihr kennt euch ja am besten. Ihr kennt doch eure Ecken. Eure Lieblingsfehler. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass gerade bei unserem Lieblingsfehler es mir geht wie dem Petrus. Manchmal fühle ich mich unwürdig, vor Jesus zu treten. Ich fühle mich, wie als hätte ich die Vergebung nicht verdient. Ich habe ihn ja immer gebeten, er hat mir vergeben und dann bin ich wieder in die gleiche Falle getappt. Kann ich doch nicht schon wieder zu ihm kommen? Habe ich es denn richtig ernst gemeint mit dem Verbessern? Wir schämen uns, wenn wir immer wieder mit der gleichen Angelegenheit vor Gott kommen. So, als hätten wir unsere Fehler noch gar nicht richtig ernst genommen. Ich freue mich da, ich habe mal einen Freund getroffen, der hat zu mir gesagt, hör zu Simon, wenn du wieder mit deiner Lieblingsschuld vor Gott kommst und sagst, Gott, es tut mir leid, dass ich schon wieder mit dieser Sache komme, dann sagt Gott zu dir, wieso denn schon wieder, du bist doch gerade das erste Mal da. Weil das Schöne bei Gott, wenn Gott etwas vergibt, dann ist es weg. Und wenn du das wieder tust, dann ist es wieder eine ganz neue Schuld. Aber das ist keine Schuld wie wieder aufgewärmt, sondern ist eine ganz neue. Du kannst also immer wieder neu vor Gott kommen und es ist wie jedes Mal, wie das erste Mal Gott um Vergebung bitten. Das geht in unsere menschlichen Köpfe nie rein, weil wir nie vergessen können, was uns jemand angetan hat. Aber bei Gott funktioniert das. Wenn Gott vergibt, ist es weg. Und trotzdem fühlen wir uns manchmal unwürdig. Petrus fühlt sich unwürdig. Wie reagiert Jesus auf dieses Gefühl von Petrus? Schauen wir nochmal in unseren Text. Ich habe es ein kleines bisschen übersichtlicher gemacht. Wir könnten jetzt in verteilten Rollen lesen, aber ich lese trotzdem alles. Jesus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämmer, sagt Jesus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hüte meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe. Dieses Gespräch. Jesus sagt nicht zu Petrus, ich vergebe dir, sondern Jesus fragt Petrus dreimal, liebst du mich? Und jedes Mal bekundet Petrus, ja, ich hab dich lieb. Und daraufhin bekommt er jedes Mal von Jesus einen Auftrag, sich um seine Schafe zu kümmern. Also natürlich die Schafe Jesu. Ich hoffe, ihr wisst, dass Jesus hier nicht echte Schafe meint oder echte Fische bei einem Fischer, sondern die Nachfolger Jesu. Petrus muss seine Liebe zu Jesus dreimal benennen. Und somit entspricht dieses dreimal Benennen genauso den drei Verleugnungen. Ich habe das mal wieder in ein Bild gepackt. Mit jedem Mal, wo Petrus sagt, ja, ich habe dich lieb, schlägt er eine Brücke über diesen Abgrund. Ich mache das nochmal kurz zurück, damit jeder auch sieht, wie sich das Gesicht von Petrus verändert. Jesus macht in dieser Vorgehensweise etwas ganz Besonderes. Denn er macht deutlich, es kommt ihm in keinster Weise darauf an, ob Petrus perfekt ist. Jesus ist es egal, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht fehlerfrei sind. Jesus macht mit dieser Vorgehensweise deutlich, das, was ich will, ist nicht eure Fehlerlosigkeit, sondern was ich will, ist eine Beziehung zu euch. Also nicht unser Handeln, das, was wir tun oder das, was wir nicht tun, macht uns würdig, mit Jesus zu gehen, Jesus zu dienen, mit ihm unterwegs zu sein oder macht uns unwürdig, sondern alleine die Beziehung, die wir zu ihm haben. Also zuerst steht die Liebe. Alles andere ist zweitrangig. Das heißt jetzt nicht, dass unsere Fehler in Ordnung sind. Ich möchte nochmal betonen, das habe ich in keinster Weise gesagt, Fehler sind schlecht, dafür sind es Fehler. Und meine Erfahrung ist, je enger ich an Jesus dran bin, umso bewusster werden mir auch meine Fehler, die ich habe. Wie so ein Flutscheinwerfer. Wenn ich Jesus in mein Leben reinlasse, dann leuchtet er auch die letzten Ecken aus. Sachen, die ich vorneweg schön in dem schummrigen Kerzenlicht verstecken konnte, irgendwie alte Wäsche, die rumliegt oder so, wenn jemand zu Besuch kommt, Jesus macht volle Flutbeleuchtung an und du merkst dir plötzlich, oh Mist, ich habe hier viele Ecken, wo noch nie aufgeräumt ist. Aber wenn wir wissen, die Liebe kommt zuerst, das ist das, worauf Jesus ankommt, dann fällt uns das viel leichter, die Vergebung anzunehmen. Zugegeben, wir Männer haben ein Problem, vielleicht auch die Frauen, wir Deutschen sowieso. Wir haben nämlich jetzt viel über Liebe geredet. Und es wird ja den Männern nachgesagt, die haben immer ein bisschen Schwierigkeiten, ihren Frauen zu gestehen, ihren Freundinnen zu gestehen, ich liebe dich. Es wird viel zu inflationär benutzt. Vor uns in der Lobpreiszeit, die wir gesungen haben, da kam in jedem Lied irgendwo das Wort Liebe vor. Das waren tolle Lieder. Also es ist jetzt kein Abwerten, hat mir gut gefallen. Nee, aber die Liebe, gerade unter Christen, da kommt doch Liebe eigentlich fast jedes Mal in jeder Andacht, fast in jeder Bibelstelle steht irgendwo mit Liebe. Und das Problem bei uns deutschen Männern ist, wenn wir Liebe hören, denken wir in erster Linie an Verliebtheit, Zärtlichkeit, Küssen, Sex, Begehren, ach, das sind schöne Sachen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das hier meint. Bei Sachen Liebe ist unsere deutsche Sprache leider ein bisschen arm. Im Griechischen, im Altgriechischen, wo dieser Text aufgeschrieben ist, gibt es mehrere Worte für Liebe. Ich habe mal ein paar zusammengetragen. Dann gibt es zum einen das Wort Eros. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Altgriechisch spricht. Hat sich jemand gemeldet? Also falls es jemand sich nicht getraut hat, sich zu melden und er sagt, die Übersetzung, die der Simon hier bringt, die ist unzulänglich, das trifft es nicht wirklich. Das stimmt. Also wenn ich versucht hätte, diese Worte, die hier stehen, ansatzweise komplett zu übersetzen, wäre die ganze Seite hier mit Schriftgröße 12 weiß übersät gewesen. Also tut mir leid, dass ich die etwas unzulänglich übersetze, aber von der Richtung her würde ich sagen, stimmt's. Also Eros. Eros ist bezeichnet im griechischen Sprache diese körperliche Anziehungskraft, wo die Sexualität mit reinspielt, wo es kribbelt, wenn man jemanden sieht, wo man bei einem Werbespot, wo die Frau so halbnackt von hinten und nur den Ansatz der Brust, wo man sagt, umdrehen, umdrehen. Das ist Eros. Ich könnte jetzt auch noch Beispiele für Frauen bringen, so mit einem halbnackten Mann. Ist es gut für, also ihr kennt so diese Werbung, wo so ein Mann schweißgebadet, der Schweiß rinnt über den nackten Körper, unter die Dusche steigt und man sich immer fragt, warum ist diese Duschkabine undurchsichtig? Aber die sind ja immer nur im Werbespot undurchsichtig. Also das ist Eros, dort, wo diese ganze sexuelle Begehren mit reinkommt. Erotik kommt dort her. nicht zu verwechseln mit Pornografie. Das hat mit Erotik nichts zu tun. Aber Eros, körperliche Anziehungskraft. Und dieses Eros kann man tatsächlich, das ist bei uns Menschen angelegt, erotische Gefühle kann ich vielen Frauen gegenüber haben als Mann und vielen Männern gegenüber haben als Frau. Das ist irgendwie so. Ist auch gar nicht schlecht, dass es so ist. Aber das ist normal. Es gibt aber noch andere Worte, zum Beispiel die Agape. Das ist dieses Wort für Liebe, was in christlichen Kreisen am meisten noch bekannt ist für Liebe, weil das diese selbstlose Liebe ist. Ihr kennt es vielleicht von dem Agape-Mahl, was gefeiert wird, so eine Art Abendmahl für Arme, weil gerade niemand da ist, der das offiziell die Einsetzungsworte geben kann. Aber dort kommt das Wort vor, es heißt Liebe, selbstlose Liebe. Also eine Liebe, die eigentlich nur Gott schenken kann, weil er sich für uns klein gemacht hat. Selbstlose Liebe. Und dann gibt es noch das Wort Philia. Und das würde ich jetzt mal als Freundesliebe bezeichnen. Eine gegenseitige Liebe. Unsere Freundschaften in aller Regel funktionieren. Ich hab dich gerne, ich mag dich, weil du mich ja auch gerne hast. Und wir zeigen uns das gegenseitig. Und je mehr wir uns das zeigen, desto mehr funktioniert unsere Beziehung. Eine Gegenseitigkeit. Also, wie ich dir, so du mir. Oder wie du mir, so ich dir. Im Predigttext kommen zwei verschiedene Formen von dieser Liebe vor. Ich habe das euch mal markiert. Und erstmal Entwarnung für die deutschen Männer. Eros hat damit nichts zu tun. Also es geht bei dem, wenn Jesus hier von Liebe redet, nicht um körperliche Anziehungskraft. Sondern die ersten beiden Male, wo Jesus fragt, liebst du mich, benutzt er dieses Wort Agape. Ich weiß nicht, ob er es erkennt. Ich habe das versucht, hier kursiv und gelb zu kennzeichnen. Dort, wo das kursiv steht, also leicht schräg gedruckt, redet Jesus von selbstloser Liebe. Er fragt Petrus also, sag mal, hast du mich selbstlos lieb? Ohne, dass du irgendwas davon hast, einfach nur, weil ich da bin, weil du mich kennst, hast du mich nur deswegen lieb. Und Petrus antwortet jedes Mal mit dem Wort Freundesliebe. Ich habe dich lieb. Deswegen habe ich auch diese alte, etwas verstaubte Übersetzung Elberfelder genommen, weil das da am besten rauskommt. Liebst du mich und ich habe dich lieb. Er hat es versucht, auf diese Art und Weise zu übersetzen, die Elberfelder Übersetzung. Also Petrus gesteht nicht ein, ich habe dich selbstlos lieb, sondern sagt immer, okay, das, was ich an Liebe aufbringen kann, ist eine gegenseitige Liebe. Ich habe was davon. Ich habe dich lieb, weil du mich ja auch lieb hast. Ihm ist es nicht egal, ob Jesus ihn lieb hat oder nicht. Es ist eine Gegenseitigkeit. Viel spannender ist es, bei der dritten Frage, die Jesus stellt, benutzt er selber das Wort Philia. Also benutzt er selber das Wort Freundesliebe. Er ist also von seinem Anspruch zurückgegangen. Es gibt, wenn man das nochmal genau die Fragen anguckt, sieht man sogar eine Abmilderung. Bei der ersten Frage sagt Jesus, liebst du mich mehr als diese? Ist deine Liebe herausragend? Und auch wenn Petrus hier kurz Ja sagt, sagt er trotzdem nur, ich habe dich lieb. Ich möchte das kurz wieder mit einem Bild machen. Ich bin so ein bildlicher Denker. Was ich einmal in ein Bild gefasst habe, kann ich mir besser merken. Am Anfang steht die Frage, Agape mehr als diese. Und Petrus antwortet so ganz schmalspurmäßig, wahrscheinlich mit niedergeschlagenen Augen, ja, ich hab dich halt lieb, wie man einen Freund lieb hat. Die nächste Frage redet Jesus immer noch von Agape, aber will gar keine rausgehobene Liebe mehr. Und ganz am Ende hat Jesus seine Fragen der Liebe von Petrus angepasst. Bei der letzten Frage sind die bei der gleichen Liebe angekommen. Wenn jetzt irgendjemand sagt, das ist so theoretisch, was willst du denn damit? Das ist mir eine ganz wichtige Aussage, dass Petrus sich nicht verstellen muss. Petrus muss nicht versprechen, eine Liebe aufzubringen, die unrealistisch ist. Ich behaupte, wir Menschen sind tatsächlich nicht zu einer selbstlosen Liebe fähig. Auch Gott gegenüber nicht. Weil immer wollen wir irgendwas davon haben. Wenn ich mit Gott zusammen bin, erhoffe ich, dass er mich im Weg in meinem Leben leitet. Dass ich irgendwann zu ihm in sein Reich komme. Dass er mir hilft, dass er mich beschützt. Ich will eine Gegenleistung. Eine Frage ist, was habe ich denn davon, mit diesem Gott zusammen im Leben zu sein? Wenn ich nichts davon hätte, wäre ich kein Christ. das ist jetzt vielleicht traurig, dass ich keine göttliche Liebe für andere Menschen oder für Gott aufbringen kann, aber ich rede jetzt mal für mich, es ist dummerweise realistisch. Und Petrus hat das genauso begriffen. Der hat gesagt, Jesus, das, was ich liefern kann, ist keine selbstlose Liebe. Das ist maximal eine gegenseitige Liebe. Umso schöner ist es, dass Jesus sich darauf einlässt. Dass Jesus sagt, das, was du mir an Liebe geben kannst, das nehme ich dankbar an und gebe dir dafür einen Auftrag. Vielleicht ist das, was Jesus hier fragt, mehr als nur diese Überbrückung, dass Petrus wieder zu ihm kommt. Vielleicht ist es auch eine Prüfung, eine Test. Er hat bei dem Petrus erlebt, dass er gesagt hat, ich werde für dich sterben. Und im nächsten Moment hat er Jesus gesagt, ich kenne dich nicht. Das war im ersten Moment vielleicht ernst gemeint, aber nicht wirklich ehrlich. Hier antwortet Petrus ganz ehrlich, ganz demütig, das, was ich an Liebe geben kann, das gebe ich dir und stelle ich dir zur Verfügung. Und daraufhin bekommt er von Jesus einen Auftrag. Wie liebst du Jesus? Liebst du Gott? Liebst du Jesus? Was ist das, was du für eine Beziehung zu Jesus hast? Kannst du sagen, ich habe Jesus mehr lieb als die anderen hier im Raum? Kannst du von dir sagen, ich habe Jesus lieb, unabhängig davon, was mit meinem Leben geschieht, unabhängig davon, was ich habe? Hast du Jesus überhaupt lieb? So wie Petrus, dass du sagst, es ist eine Freundesliebe. Ich mag ihn. Ich will Zeit mit ihm verbringen. Letztendlich ist das die Frage, die der Bibeltext jedem von uns stellt. Was ist das an Liebe, was wir aufbringen können? Und es tut gut zu wissen, dass Jesus diese Liebe gerne entgegennimmt, egal wie viel es ist. Es tut gut zu wissen, dass er mit diesem unvollkommen liebenden Petrus seinen Weg weitergegangen ist. Er hat ihm diesen Auftrag gegeben, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Wer jetzt gesagt hat, warum ist denn ausgerechnet der Auftrag noch dreimal da, den muss ich leider vertrösten. Die Bettina hat mir schon vor gefühlter Viertelstunde gezeigt, dass ich nur noch 5 Minuten habe. Da könnte man auch noch mal drüber reden. Aber der eigentlich wichtige Punkt für mich in dem Text heute bei der Predigt ist, Jesus nimmt das an Liebe an, was wir ihm geben können. Bei dieser Liebe muss ich nicht stehen bleiben. Als letzter Gedanke, Liebe lässt sich entwickeln. Wie kann ich meine Liebe verbessern? Das ist eine relativ einfache Antwort sogar. Wie würdet ihr denn eine Beziehung zu eurem Freund verbessern? Ganz einfach. Also das gilt auch übrigens für Beziehungen, die nicht nur Freundschaft, sondern sogar Ehe oder eine feste Partnerschaft sind. Wie verbessere ich die Beziehung? Erstens, ich muss Zeit mit dem Gegenüber verbringen. Ich muss mit ihm reden oder mit ihr. Ich muss ehrlich sein. Ich muss zuhören können. Und es hilft auch, wenn man sich ein bisschen für die Leidenschaften des anderen begeistern kann. Genauso funktioniert das bei einer Beziehung zu Gott. Ich muss Zeit mit dem verbringen. Ich muss mit ihm reden. Ich muss ihm zuhören. In der Bibel oder im Gebet. Und es hilft auch, sich ein bisschen für das zu begeistern, was Gott meint, im Leben richtig zu sein. So kann ich die Beziehung zu Jesus weiterentwickeln. Pflegen. Ich bin davon überzeugt, wenn ich das mache, leitet er mich im Leben. Ich wünsche euch, dass ihr euch erstens über eure Liebe Gott gegenüber bewusst seid und ehrlich seid, wie viel ihr aufbringen könnt. Und ich wünsche euch, dass ihr ähnlich wie der Petrus erlebt, dass das für Jesus genug ist, wenn ihr ehrlich seid und ihm das gebt, was ihr habt. Er wird mit euch gehen, hat eine Aufgabe für euch und ihr werdet überrascht sein, wo es hingeht mit ihm. Amen.